ARD.
Berlin Sounds. Inside.
Hi, Anja Kaspari hier. Heute mit einer Folge über ein Underdog, eine sehr erfolgreiche Außenseiterin. Ich liebe ja Stories von Menschen, die es gegen alle Widerstände und gegen Vorurteile geschafft haben dann am Ende. Die sich treu geblieben sind, die an sich geglaubt haben, obwohl es kein anderer tat. Deshalb mag ich auch Filme wie Rocky. Kein Scherz. Sylvester Stallone, ist doch cool. Julia Roberts, Erin Brockovich, ja, I love it. Sorry jetzt für die Boomer-Beispiele, aber ich bin ja nun mal ein Boomer und ich gender gerade auch nicht, weil mein heutiger Gast ist da auch nicht so ein Fan von. Sie sagt, sie sei ein sehr guter Gitarrist. Und sie erzählt gleich, dass sie alles immer selber machen musste, weil keine Plattenfirma sie wollte. Herbert Grönemeyers Grönland-Label auch nicht. Das ist 20 Jahre her, heute tut's auch nicht mehr weh, denn heute ist sie eine der erfolgreichsten Independent-Künstlerinnen Deutschlands. Viel Spaß mit Dota Kehr. Heute zu Gast die Berliner Liedermacherin Dota. Hallo Dota.
Hallo.
Ich habe mal jemanden, der dich nicht kannte, gesagt, du wärst Reinhard May in weiblich. War das okay?
Aber er spielt doch gar nicht Gitarre, er spielt doch Klavier, oder?
Nee, er spielt auch Gitarre.
Ja, weiß nicht.
Ja, ist schon okay. Klar.
Du bist ja unglaublich produktiv. Ich habe versucht nachzuzählen. In 22 Jahren hast du mindestens 15 Alben mit deiner Band veröffentlicht.
Mhm.
Nicht jedes Jahr eins, aber fast. Und zwei davon, die letzten, waren in den Top 10, richtig?
Ja,
stimmt. Glückwunsch.
Ja, für wirklich komplett independent ist das, glaube ich, ganz gut. Weil wir ja nach wie vor alles ohne Plattenfirma, ohne Management, ohne...
Unglaublich. Machen. Ich glaube, ihr seid die wahrscheinlich... unabhängigste fünfköpfige Band Deutschlands.
Ich glaube auch, in der Größenordnung sind wir, glaube ich, wirklich die unabhängigste Band.
Mhm, voll Indie. Aber erklär doch mal, also was macht ihr alles selber? Du hast schon gesagt, ihr habt euer eigenes Plattenlabel.
Genau, also ich mache alle Labelsachen, alles, was so die ganze Administration von Albumherstellung und was man alles rund um die Albumveröffentlichung machen muss, organisiere ich. Und unser Gitarrist macht das Booking.
Und dann, wer ist euer Manager?
Wir treffen Managemententscheidungen zusammen. Also der Gitarrist Jan Rohrbach und unser Schlagzeuger Janis Görlich und ich. Meistens so ist so der Inner Circle der Band und wir sind ja auch schon ziemlich lange zusammen unterwegs.
Und wenn er ein Album aufnimmt, wer produziert?
Wir haben ein ganz tolles Studio-Team, Zodiac heißen die, Markus Abendroth, mit dem im Prenzlauer Berg sitzt er jetzt, aber wir sind schon mehrmals mit ihm umgezogen in verschiedenen Produktionsorten und er mischt und wir treffen so die ganzen Arrangemententscheidungen zusammen als Band. Und aber der Studiotechniker ist schon auch mal eine wichtige Instanz, so mit seinem Geschmack und seinem Urteil.
Aber dann seid ihr auch Produzent?
Ja, wir sind auch Produzent.
Wahnsinn.
Und ich muss auch sagen, ich war meinen ganzen Werdegang so bedacht darauf, unabhängig zu sein, dass es mir schon jetzt richtig stinkt, dass man so in der Auswertung der Aufnahmen von den größten Firmen der Welt abhängig ist. Google, Apple, Amazon und dann noch Spotify. Einfach ein Oligopol, was alles in der Hand hält, was relevant ist an Musikverbreitung. Und das stinkt mir echt.
Musst du vielleicht deinen eigenen Streamingdienst noch gucken?
Okay, kein Problem. Mache ich morgen.
Und wer gibt die Interviews?
Ja, immer ich. Also wir sind schon sehr als Band zusammen und ich möchte auch immer betonen, dass es jetzt nicht eine Band, also nicht ich bin die Sängerin und habe immer irgendwelche verschiedene Musiker, sondern wir sind wirklich eine feste Band seit vielen Jahren.
Ich komme ja nicht drüber hinweg, Dota, dass du die Teilnahme an der Erfolgsshow Sing meinen Song abgelehnt hast. Stimmt das?
Es gab mal so eine noch entfernte Anfrage, aber ich habe gleich gesagt, nee, ich glaube, ich fühle mich da nicht wohl. Ich glaube, es gibt so Fernsehpersönlichkeiten, die schaffen das so komplett in der Hand zu haben, wie sie wirken. Zum Beispiel hier die Tokyo Hotel Brüder. Ich habe das Gefühl, die können das einfach so lenken. Und dann sieht man immer andere Leute, wo man denkt, okay, du fühlst dich eigentlich unwohl. Und ich glaube, ich werde die Kategorie, die sich unwohl fühlt. Also hier fühle ich mich sehr wohl, es ist ein Radiostudio und in dem Rahmen bin ich richtig gerne im Fernsehen. Ja. Aber so eine Show, wo man dann irgendwie... dann so gefilmt wird, während man so einen Song hört und dann muss man so ganz berührt gucken und so, oh Gott, weißt du, was ich meine?
Ja,
ich finde es cool, ich kann mir das auch bei anderen Leuten angucken, aber wenn ich mir vorstelle, das selber zu machen, da schäme ich mich ja schon, bevor ich es überhaupt gemacht hätte.
Süß. Guck mal, Massen von Menschen, ganz Deutschland hätte dann dieses Lied hier gekannt.
Er kommt an mit seinem Rennrad und er weiß, er ist
das heiß. Es reicht mir doch völlig, dass die Leute in Berlin das kennen, weil es bei Radio 1 so viel lief.
Sagt Hallo zu seiner Schnalle, weiß sowieso, er kriegt sie alle mit seinem jungen Stamm. Boah, mir wird ganz warm. Hätte ich so einen Mann mit so einem Rennrad, dann sagte ich zu ihm, ich hab die Blumen weggeworfen und die Katze.
Wir wollten es mal kurz hören, was so schön ist.
Ja, ey, danke. Ich habe meine U-Bahn telefoniert, habe mich irgendwie gemeldet, hatte hier ist Dota und dann hat der Mann gegenüber irgendwie gesagt, die mit dem Rennrad? So ganz reflexmäßig, das fand ich super lustig.
Ich muss auch immer lachen, wenn du die Frau, die Tussi von dem Rennradfahrer in dem Lied Schnalle nennst, weil es ist ja so ein ulkiger Begriff. Weißt du eigentlich, dass in der Jägersprache ist Schnalle das Wort für das weibliche Genital des Hundes und der Füchsin?
Echt?
Mhm.
Das wusste ich nicht.
Wundert mich jetzt, dass du das nicht wusstest.
Das tut mir leid, ja. Nee, ich hatte die Etymologie nicht so erforscht. Mich war es mal als Reimwort ganz gelegen.
Ich dachte, du kennst alles, wenn es um Körperteile geht. Denn du bist ja Ärztin. Du bist ja Medizinerin, approbierte Ärztin. Und mir ist es ein Rätsel, wie du das nebenher auch noch geschafft hast.
Also ich würde mich auf keinen Fall Ärztin nennen. Ich würde sagen, ich bin Hochschulabsolventin im Fach Medizin, weil ich habe dann eigentlich nie drin gearbeitet. Ich habe eine kurze Zeit hospitiert bei einem Allgemeinmediziner in Kreuzberg, als ich mit dem Studium fertig war, um zu sehen, ob ich da einen Weg sehe, wie ich beides machen kann. Aber die Musik war mir so wichtig und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon davon gelebt. Ich habe während des Studiums überhaupt angefangen, die ersten Lieder zu schreiben. Ich war auch so ein bisschen unglücklich mit dem Studium, weil es war wirklich faszinierend. Man trifft so viele Ärzte und Ärztinnen in dem Studium und fast alle sind so unzufrieden und sagen, wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich was anderes machen.
Wirklich?
Ja, also das Gesundheitssystem macht Menschen gesund, aber es macht auch viele Menschen krank. Nicht zuletzt welche von denen, die darin arbeiten, weil es...
Aber sind deine Eltern in dem Bereich oder wieso kamst du da?
Ja, meine Eltern und auch mein älterer Bruder hat dann angefangen, Medizin zu studieren und ich wusste irgendwie nicht so recht, was ich machen will nach der Schule und Lernen ist mir immer leicht gefallen. Ich konnte immer wahnsinnig gut auswendig lernen und dann habe ich irgendwie angefangen zu studieren, war aber so ja, hin und her gerissen. Und dann je mehr ich angefangen habe, Musik zu machen, ich habe wirklich erst überhaupt angefangen, Gitarre zu spielen mit 20, ne?
Und je mehr ich kein anderes Instrument.
Doch, ich habe vorher Klavier gespielt. So. Ja, doch, Klavier. Saxophon, Klavier. Aber erst die Gitarre war dann so der Sprung zum selber Lieder schreiben.
Ja. Ah, ja.
Weil ich dann immer Lieder nachspielen wollte, aber ich war zu schlecht. Und dann dachte ich, ja, dann denke ich mir selber was aus, das kann ich immerhin.
Ja.
Nee, und dann entwickelten sich so die Lieder mit meinen gitarristischen Fähigkeiten natürlich auch weiter. Aber.
Und das medizinische Wissen, bringt dir das irgendwas für die Musik? Oder eher nur so für den Alltag, für die Kinder? Für dich selbst?
Ja, für den Alltag.
Ja.
Für die Musik nicht wirklich. Ich konnte mal sagen, meine einzige ärztliche Handlung besteht darin, jeden Monat das Ärzteblatt wegzuwerfen, als es noch bei Post kam. Aber jetzt ist auch das weggefallen. Ich habe jedenfalls dann gemerkt, je mehr ich Musik gemacht habe, umso mehr hat mir das Studium auch Spaß gemacht. Und immer wieder habe ich darüber nachgedacht, breche ich es ab? Und habe mir das selber so als Feigheit ausgelegt, dass ich mich nicht getraut habe, es abzubrechen. Weil ich dachte, wer weiß, kann ich in der Musik bestehen? Habe ich weiterhin Einfälle? Aber ich fand es sehr...
Vielleicht bist du auch einfach preußisch pflichtbewusst, weil du ja Berlinerin bist und machst einfach fertig, was du angefangen hast.
Ich glaube, ich bin auch sehr preußisch pflichtbewusst, ja.
Wo kommst du denn eigentlich her aus Berlin?
Aus West-Berlin. Also ich bin gar nicht so weit hier vom Theodor-Heuss-Platz aufgewachsen, in Ruhleben. Direkt
ist das
beim
Spandau, oder?
Nee, das ist gerade noch Ruhleben. Direkt beim Künstlereingang der Waldbühne.
Oh.
Ja.
Warst du da manchmal heimlich nachts dann?
Nee, dafür war ich ein bisschen zu jung. Aber man konnte die Sachen akustisch hören, also sowohl die Konzerte in der Waldbühne als auch die Fußballspiele im Olympiastadion. Und wenn man die im Fernsehen geguckt hat, dann konnte man den Torjubel erst akustisch hören. Dann wusste man schon, dass dieser Angriff erfolgreich wird, weil der Torjubel schon zu hören war. Und dann sah man erst im Fernsehen das Tor fallen.
Verstehe. Mhm. Hast du auch mal gehört, dass nachts in der Waldbühne immer Schäferhunde sind, damit damit man da halt nicht einsteigt oder so?
Ah.
Nee, hast du?
Nee.
Ich dachte,
ich nicht mitgekriegt.
Und wo lebst du jetzt?
Jetzt lebe ich in Steglitz. Ah. Und ich muss sagen, der Glitzer im Stehglitzer, der ist mir jetzt erst aufgefallen. Denn ich wundere sehr gerne. Ich habe ziemlich damit gehadert, von Kreuzberg wegzuziehen. Ich habe 20 Jahre in Kreuzberg gewohnt und kannte auch wirklich so jeden in der Straße und mochte das sehr. Aber jetzt fühle ich mich sehr wohl in Steglitz.
Und meinst du, dass Berlin wichtig ist für den Sound der Band Dota?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das ist halt meine Stadt. Ich bin hier aufgewachsen. Es hat mich sehr geprägt. Und auch, manchmal denke ich, der Hype ist übertrieben. Es gibt auch so viele andere tolle Städte in Deutschland, wo ich mir gut vorstellen könnte zu wohnen. Kriege ich ja beim Touren immer mit. Ich kann wirklich sagen, ich kenne die meisten deutschen Städte. Aber klar, in Berlin kommt auch viel zusammen. Es gibt immer viele Einflüsse von außen und es ist schon einfach mehr meine Stadt als jede andere.
Inspiriert die dich auch irgendwie?
Ja.
Zu Songtexten?
Doch, ja? Auf jeden Fall. Und auch die Beschäftigung mit Mascha Kaleko. Ich glaube, zwischen Mascha Kaleko und mir ist Berlin eine Verbindung.
Hm. Mascha Kaleko, die jüdische Dichterin, Berlinerin, die 1938 aber vor den Nazis nach Amerika floh, ne? Mhm. Da hast du ja zwei Alben gemacht. Eins davon sieht so aus, vorne Mascha und hinten die schöne Dota. Ich hätte eigentlich gedacht, dass deine Eltern vielleicht Models sind. Weil du siehst so gut aus, Dota.
So charmant, Alter. Du machst mich ganz verlegen.
Ja, also genau, da hast du mal Gedichte von jemand oder Texte von jemand anderem vertont. Sonst schreibst du immer deine eigenen. Sogar portugiesische. Ich glaube, wir hätten dich auch fast mal an Brasilien verloren, weil du bist da ja wie so eine deutsche Astro Gilberto. Du hast ja auch schon Platten auf Portugiesisch rausgebracht. Mhm. Und es gibt auch ein Album in Brasilien, das heißt Dota de Berlin.
Ja, stimmt.
Voll beeindruckend.
Ein Best-of-Album.
Wenn du Portugiesisch singst, klingst du so. Es hat doch auch ein bisschen was von Astrid Gilberto.
Als ich angefangen habe zu singen und Gitarre zu spielen, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass zu meiner Stimme das so gut liegt, glaube ich. Und ich habe mich sehr in brasilianische Musik verliebt, schon in der Kindheit. Das gerne gehört und hatte dann immer diesen Traum, dass ich mal Portugiesisch lerne, um das richtig zu verstehen. Ich muss aber hier noch kurz richtig stellen, dass die Texte auf Portugiesisch, die habe ich nicht selber geschrieben.
Ach so.
Das habe ich mit einem Freund zusammen gemacht, mhm. Danilo Guilherme. Wir haben dann es war ein ganz schöner Prozess. Wir haben so rumprobiert zu neuer Musik, die wir entweder von ihm kam oder von mir kam. Und dann haben wir so gemeinsam überlegt, worum könnte es gehen. Und dann habe ich so in meinem halbwegs Portugiesisch so einen Vorschlag gemacht und dann hat er sozusagen den Vorschlag in ein gutes Portugiesisch übertragen und so haben wir uns dann vorgearbeitet und das war ein cooler Prozess.
Schön. Also ich höre das natürlich nicht, dass es vielleicht womöglich einen kleinen Akzent hat, aber es ist schön. Also machst du das auch weiter? Ist das wie so ein Paralleluniversum, was du dir behältst?
Ja, schon. Und es hat viel mit dem Danilo Guilherme zu tun. Der hat mich sehr geprägt, der hat mir auch sehr viel beigebracht an der Gitarre und wir waren damals 2003 auch ein Paar für eine Zeit lang und haben uns jetzt wieder getroffen, nach langer Zeit und auch einer sehr schmerzlichen Trennung. Und dann 2022 war ich nochmal da und wir haben wieder zusammen geschrieben und es waren viele Wunden verheilt, aber es hat ja auch, dadurch, wenn man sich so lange kennt, war da so ein tiefes Verständnis füreinander da. Und
also wenn du das jetzt erzählst, 2003 war ja ein krasses Jahr für dich. Also du hattest diese Erfahrung mit Brasilien. Du hast dein erstes Album rausgebracht. Mhm. Ne?
Ich habe die Band gegründet.
Die Kleingeldprinzessin. Ja, du hast die Band gegründet. Wahnsinn. Und wie hast du eigentlich dann die Platten ohne Plattenfirma im Hintergrund und all das damals unters Volk gebracht? Distributiert?
Ich habe die einfach auf meinem Rechner gebrannt.
CDs?
CDs gebrannt. Es war ja noch wirklich die Zeit der CD. Und die dann so in so selbstgebastelten Papphüllen verkauft. Ich habe dann die immer so im Copyshop in der Wrangelstraße kopiert und dann so ausgeschnitten, diese Papphüllen, und zusammengeklebt.
Mit so einem Teppichmesser.
Genau. Dann habe ich manchmal Freunde eingeladen, dann haben wir irgendwie 2 Stunden CD-Hüllen gebastelt und dann habe ich für alle gekocht.
Und was hat eine gekostet?
Ich glaube 10 Euro. Oder nee, 5 Euro hat eine gekostet.
Und hast du verkauft, so wenn du Straßenmusik gemacht hast?
Genau, beim Straßenmusik machen und dann eben auch ziemlich bald habe ich dann so in Berliner Urgestein der Musiklandschaft gespielt, zum Beispiel in der Junction Bar. Das war ja so der erste Schritt für ganz viele Berliner Bands.
Und wie viele hast du gebrannt, weißt du das, in etwa?
Also ich habe festgestellt, dass ein normaler CD-Brenner etwa 1000 Stück brennen kann. Also ich war auf jeden Fall jenseits der 1000.
Nicht schlecht.
Genau, und dann hatte ich irgendwie so das Startkapital, um ins Studio zu gehen, um ein neues Album aufzunehmen. Und also ganz ohne Netzwerk auch. Ne? Und ich hatte dieses erste selbstgebrannte Album, Die Kleingeldprinzessin, dann an ein paar Labels geschickt.
Ach,
soll ich Namen nennen?
Ja, nennen
wir. Wer es alle nicht, alles nicht.
Genau, wer versagt also, hat.
Ich habe es auf jeden Fall an Grönland Records geschickt.
Von Herbert Grönemeyer, das Label.
Genau.
Der hat sich abgelehnt.
Ja, genau, die haben, ja, interessant, aber wir vielleicht irgendwann später, keine Ahnung. Und dann noch an Trikont, glaube ich, heißt es. Und
ja, das ist ja so ein Münchner Indie-Label.
Ja, und noch an ein weiteres, und da komme ich gerade nicht auf den Namen.
Also du hast jetzt nicht Universal und Warner, also so da wolltest du dann nicht.
Nee, da habe ich irgendwie gar nicht gefragt. Und dann war ich aber schon davon so frustriert, dass ich das dann irgendwie so an 3-4 Label geschickt hatte. Und dann wartete ich auf Antwort und dachte, ey, ich will nicht warten. Ich will einfach, dass Leute meine Musik hören. Und dann habe ich eben angefangen, so viel ich konnte, live zu spielen. Mhm. Und es scheint mir auch so erstaunlich im Rückblick. Ne? Dann war ich in dem Jahr auch noch in Brasilien, aber ab Mitte 2004 konnte ich dann davon leben, von Musik machen. Das hatte natürlich auch viel damit zu tun.
Man sieht es nicht, aber ich kriege voll Gänsehaut, weil es ist so eine wahnsinns unique Geschichte. Weil das
einfach in die Hand genommen.
Meinst du bist selbstbewusster als andere? Weil, oder woher kommt es, dass du das kannst?
Zum einen bin ich bestimmt ein bisschen hyperaktiv. Und konnte das gut kanalisieren auf die Bühne und auch mit diesem Wunsch, auf die Bühne zu gehen. Und weil ich dann bald gemerkt habe, dass mir das Freude macht, dass ich das auch kann, dass ich Leute unterhalten kann und berührende und lustige Lieder spielen und so. Mhm. Ja, dann hatte ich auch so einen großen Eigensinn, so einen Starrsinn, dass ich gedacht habe, so, ich will mich auch niemand anbiedern und wenn die jetzt finden, das muss zu irgendeiner Zielgruppe passen, finde ich, das muss überhaupt gar keine Zielgruppe haben, das kann jeder hören und das ist auch was, worauf ich nach wie vor echt ein bisschen stolz bin, dass bei unseren Konzerten wirklich zwischen 12-jährigen und 75-jährigen Menschen alles vertreten ist oder auch noch älter, keine Ahnung, also ganz, ganz verteilt.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie gesagt, diese Eigenständigkeit war mir immer sehr wichtig.
Mhm. Aber was ich interessant finde, ich glaube, du hast gar keine Bühnenpersona. Ich glaube, du bist immer 1:1. Also das ist so mein Gefühl, was ich bei dir habe.
Mhm. Ja, ich fand irgendwann beim Schreiben auch einen wichtigen Schritt, dass man mal ein Ich benutzt, was nicht mit dieser Bühnenpersona oder mit mir 100% übereinstimmt.
Mhm.
Weil ich glaube, das ist wichtig. Es ist ein wichtiger Kunstgriff, dass man sich auch davon irgendwie lösen.
Aber so wie du es rüberbringst, meine ich, ist es so, das bist du. Also du, so wie du jetzt redest, so redest du auch zu Tausenden von der Bühne, meine ich. So, das ist so,
ja.
Da ist so keine Änderung. Das ist so, das finde ich so schön, um das für oft benutzte Wort authentisch zu benutzen. Aber that's you.
Das stimmt. Ja, doch, da ist wenig Verstellung. Das war übrigens mit den Mascha Kalik-Gedichten erstaunlich, dass ich gemerkt habe, ich kann die singen und fühle mich gar nicht verstellt. Ich hatte auch schon mal andere Gedichtvertonungen probiert und da war das nie so.
Ja. Verwandte Geister seid ihr. Du hast ja auch ein Kinderbuch schon rausgebracht. Und was du auch gemacht hast, du hast das erste, ich nenne es mal Genderlied Deutschlands komponiert.
Ohne ihn gäbe es gar keinen Badebetrieb. Ich singe ein Loblied auf ihn, gut, dass es ihn gibt. Den Bademeister.
Und jetzt kommt das charmante Gendersternchen.
Und auch sie, von der ich ebenso begeistert bin, die Bademeisterin. Sie kann alles genauso gut, es ist wie es scheint, nur dass sie sich leider halt nicht so gut reimt.
Also ich kenne niemanden, der das jemals in einem Lied thematisiert hat. Danke.
Ja, ich, Es gab, war tatsächlich so, dass ich ein Lied geschrieben hatte für die Fridays for Future Demos, Keine Zeit heißt es. Und da sage ich irgendwie, die Schüler gehen auch für euch auf die Straße. Und dann hat irgendjemand mir gesagt, ah, sie findet das Lied so toll, aber die Stelle stört sie immer so, dass ich nicht SchülerInnen sage.
Ah, okay.
Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich weiß nicht, ich verstehe den Punkt, aber es reimt sich halt nicht so gut. Es ist total schwer, das irgendwie im Versmaß unterzubringen. Und ich habe da so eine zwiespältige Haltung auch zu der ganzen Gendersprache, weil ich denke, ich verstehe das Anliegen, es ist gut gemeint. Und sobald man was dagegen sagt, steht man leider in der Reihe mit lauter sehr unsympathischen Typen. Aber aus sprachästhetischen Gründen, und ich finde, das muss auch ein Argument sein dürfen, will ich es eigentlich nicht machen. Und Navid Kermani, von dem ich großer Fan bin, hat einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben. Sehr, sehr versöhnlich und sehr, sehr ausgewogen formuliert, warum man eine generische Form braucht. Und es ist nun eben das generische Maskulin, ist irgendwie das, was die Sprache schon so mitgebracht hat. Und für viele Formulierungen ist es irgendwie notwendig. Und deswegen finde ich in dem Lied, es ist ganz gut, weil es beides macht, glaube ich. Es ist
originell gelöst.
Genau, weil es macht eigentlich beides. Es sagt eigentlich, ich singe die ganze Zeit vom Bademeister und ihr habt die ganze Zeit den Mann vor Augen, aber eigentlich meine ich auch die Bademeisterin. Und gleichzeitig wird diesem ganzen Sprachproblem, sage ich genau, was ich meine, es reimt sich nicht so gut. Mhm. Und es wird dem irgendwie so ein kleiner Platz zugewiesen, weil ich glaube, es ist schon auch ein gewisser Schaden dadurch entstanden, wie viel Fokus auf dieser Diskussion lag, die halt manche Leute einfach als von Akademikern übergestülpt empfinden. Mhm. So, und ich glaube, wir haben so viel wichtigere Probleme zu lösen, als wie jetzt genau die Sprache ist. Also nicht, dass es man gar nicht machen sollte, aber
ich finde, du hast es gut gelöst.
Ah, danke.
Und ich meine, man kann ja auch manchmal immer beides sagen, oder? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, also hat man ja früher auch mal gemacht. Jetzt, ja. Ich spreche es auch nicht so gerne mit dem Innen, aber jeder wie er mag.
Ich weiß nicht, ich habe auch kein Problem damit, Komponist zu sein und Musiker. Ich würde aber immer sagen, ich bin Sängerin, weil natürlich hat man einen anderen Klang im Ohr, wenn ich jetzt sage Sängerin als oder Sänger, keine Ahnung.
Ja, stimmt.
Aber ich bin ein guter Gitarrist. Ganz okay, ja, Gitarrist.
Dota ist voll der gute Gitarrist. Du hast ja schon Fridays for Future genannt. Ihr gebt viele Konzerte bei politischen Veranstaltungen, also Klimakonzerte gegen Rechts, für Frieden, Seenotrettung, Tierschutz. Warum ist es dir wichtig, da präsent zu sein?
Also zum einen gehe ich auch ganz gerne auf Demos. Ich finde es auch wichtig, als Artikulation von politischem Willen, als Teil des zivilgesellschaftlichen Engagements. Ich finde es wichtig, dann irgendwie, wenn man mit was nicht einverstanden ist, es auch zeigen zu können. Dann habe ich natürlich auch ein paar Lieder geschrieben, die einfach gut passen, weil mir Themen am Herzen liegen, weil es mich beschäftigt. Ist natürlich, du hast vorhin gefragt, ob Berlin einen Einfluss hat, dass hier natürlich besonders viele Demos stattfinden.
Ja.
Ist bestimmt auch auch Teil des Werdegangs.
Wir leben auch besonders viel Empörte oder überhaupt Menschen, die sich aufregen wollen, oder?
Ja.
Die Atmo ist doch hier eher da. Ich kann mich erinnern, es gab doch mal so eine Wetten-Das-Sendung in Augsburg und da sollten alle kommen als Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und dann kamen da die ganzen Leute aus Augsburg mit Blackfacing und wir hier saßen irgendwie am Fernseher in Berlin und dachten, oh mein Gott, die machen Blackfacing und das wurde überhaupt nicht thematisiert.
Echt? Schräg,
das habe ich gar nicht.
Oder so. Das war alles noch gar nicht angekommen.
Ist schon Jahrzehnte her.
Ach, verrückt, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt.
Aber ich glaube, deswegen ist klar, Berlin ist schon eine andere Nummer.
Ja, und ich weiß nicht, also auf Demos spielen, ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn man dann irgendwie ein, zwei Lieder hat, die zum Thema der Demo passen und jetzt zum Beispiel zum Klimaschutz oder so, da war es auch für mich so ein Motor, dass ich gefragt wurde, auf der Demo zu spielen und ich hatte schon ewig lange dieses Lied in der Mache und Klimawandel ist so ein großes Thema, das ist wirklich schwer, das in drei Strophen mal irgendwas abzuhandeln, weil sich alle möglichen Themenbereiche da reinschieben. Und dann hatte ich diese Anfrage und dann dachte ich so, jetzt mache ich es wirklich fertig und habe es dann wirklich hinter der Bühne, zwei Minuten bevor ich spielen sollte, habe ich irgendwie mich festgelegt, wie jetzt hier die Reihenfolge der Strophen ist und so.
Wirklich? So,
ja, das
so
war,
knapp textest du zum Teil?
Ja, da war es wirklich mal mit der heißen Nadel.
Wie lange brauchst du denn sonst für so einen Text?
Nein, ich hatte vorher schon sicher 6-7 Monate dran gearbeitet.
Ah, also,
ja, ja. Okay. Oder an diesem Lied Grenzen habe ich fast 2 Jahre gearbeitet. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, es ist dann auch ganz gut, bei einer Demo mal zwischendurch einfach was ganz anderes zu spielen, weil was ich auch nicht so kann, ist so dieses Parolenbrüllen. Ich gehe zu Demos, aber ich brülle eigentlich nie mit, weil ich Parolen so, ich weiß nicht, finde ich so schwierig, geht mir schwer über die Lippen.
Und wenn du zum Fußball gehst?
Ich gehe auch nicht zum Fußball, muss ich zugeben. Ich habe ihn, wie gesagt, in der Kindheit aus dem Olympiastadion gehört. Okay. Nee, aber deswegen mag ich es dann auch mal ein Lied zu spielen, vielleicht auch eins zum Mitsingen und die Leute, die Lust haben, singen mit. Und es hat aber nicht dieses, es hat eher sowas wie ein Chorgesang oder so. Das mag ich, wenn es auf einer Demo auch dann zwischendurch mal solche Töne geben darf. Und dann ist es zwischen 2 Redebeiträgen, die vielleicht ganz empört und ganz aufwühlend sind, dann vielleicht auch gut, einfach mal ein Lied
absolut
zu singen.
Ich habe das Gefühl, deine bekannten Songs, deine Hits, sind ja auch meistens eher so die, die so originell sind, so wie der Bademeister oder das Rennrad, die so kleine originelle Geschichten erzählen. Ne?
Ja, oder vielleicht auch ein bisschen lustig sind,
ja,
aber auch nicht zu lustig, jetzt nicht so Comedy-mäßig.
Nee. Ja. Du hast ja ein neues Album, das heißt Springbrunnen. Da ist ja ironischerweise gar kein Springbrunnen drauf, sondern eine spritzende Ölquelle.
Ja.
Okay.
Ja, mit dem Vorschlag
dahinter.
Naja, mit dem Vorschlag hatte sich unser Schlagzeuger durchgesetzt, der dem mehr Ernsthaftigkeit geben wollte. Weil das Album ist eigentlich auch ganz verspielt und hat auch ganz paar lustige Sachen, aber es gibt natürlich auch ernste Anknüpfungspunkte. Und dieses hier, hallo, wir sind immer noch im fossilen Zeitalter und warum geht's denn nicht voran? Naja, ist halt so ein altes Bild von der Ölquelle drauf, ja.
Ihr spielt ja im September in Berlin, in der Columbia-Halle. Mhm. Ich habe dich zum Beispiel schon mal in der Volksbühne, glaube ich, gesehen. Du hast auch schon im Hau gespielt, im Astra habe ich dich, glaube ich, mal gesehen. Aber Columbia-Halle, da passen ja 3.500 Leute rein. Mhm. Ist das eine neue Größenordnung für Dota?
Es ist eine neue Größenordnung, ja. In Berlin haben wir im Festsaal Kreuzberg sehr oft gespielt und eben auch manchmal dann schon 3 Termine hintereinander, sodass wir denken, okay, da passen 1.100 rein. Das müsste schon klappen mit der Columbia-Halle. Und wir haben tatsächlich auswärts schon größere Konzerte gespielt als in Berlin. Also in Leipzig oder in Jena schon so um die 2.000 Tickets verkauft für ein Konzert. Deswegen dachten wir, ach, in Berlin machen wir jetzt auch mal, wagen wir den Schritt in die
Vielleicht
Columbia.
Seid ihr auch ein bisschen zu vorsichtig, ne? Hättet ihr schon längst.
Ja, es hatte auch andere Gründe. In die Columbia-Halle musste man immer extra eine Anlage reinhängen lassen. Das macht die Produktion sehr aufwendig. Und in Berlin haben wir immer selber veranstaltet. Also selber
uns. Ihr seid auch noch eure eigenen Veranstalter. Auch noch.
Auch das noch.
Ja.
So unabhängig sind wir.
Ja, ja.
Genau. Und dann fand ich immer Festsaal, hat eine schöne Größe und ist irgendwie, die Leute sind nicht zu weit weg und nicht zu nah dran. Jeder kann so seinen Winkel finden.
Aber Columbia-Halle, ist das jetzt für dich, als würdest du im Olympiastadion spielen, vom Gefühl? Nein.
Nee. Ja. Naja, also dank Radio 1 haben wir einmal in der Waldbühne gespielt, was für mich so ein richtiger Lebenstraum war. Und nachdem
während Corona
ich jetzt,
war das.
Ja, ja. Mhm. Und es war echt so ein, vielleicht eines Tages mal in der Waldbühne spielen. Nachdem ich es jetzt einmal gemacht habe, muss ich sagen, ist mein neuer Lebenstraum, nochmal in der Waldbühne spielen.
Aber dann als Headliner.
Wer weiß.
Könntet ihr das auch alles sowas in diesem Do-it-yourself-Independence-Konglomerat sowas Großes auch selber finanzieren? Oder sind dann Grenzen irgendwann?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass, also so viele Tickets würden wir, glaube ich, nicht verkaufen. Aber traust uns ja was zu. Also ich merke jetzt schon bei dieser Tour, wo wir in der Columbia-Halle spielen, spielen wir auch in anderen Städten ziemlich große Clubs und da kommen wir schon an unsere Grenzen, denn wir haben nur eine Person Crew dabei, also nur unseren Tontechniker, der Monitor und PA mischt und...
Wie, und die Aufbauten und die Instrumente das macht, tragt ihr auch alles
selber?
Das
machen wir, ja.
Oh, Wahnsinn.
Naja, also wir...
Hey Dota, ich bin echt beeindruckt.
Ich weiß nicht, es ist halt so gewachsen und jetzt kommen wir doch da gerade schon auch so ein bisschen an eine Grenze, weil dann ohne eigene Lichtpersonen wird es auch schwierig und mal gucken, wahrscheinlich müssen wir uns jetzt ein bisschen vergrößern.
Nimm mich mit.
Ja, kommst, machst
du mit. Ich bin dein Gitarrenroadie. Danke, dass du hier warst. Du.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch die Folge mit Dota Kehr gefallen hat, dann habe ich noch eine kleine Empfehlung für einen anderen Podcast, den mit Peter Urban vom Norddeutschen Rundfunk. Urban ist ja ein alter Radiokollege von mir. Der ist übrigens noch älter als ich, der ist schon in Rente. Der hat schon in den 70er Jahren im NDR moderiert und deutschlandweit ist er als Kommentator des Eurovision Song Contest bekannt geworden. Über 20 Jahre lang hat er den kommentiert. In seinem Podcast Urban Pop, ja, Wortspiel mit seinem Nachnamen, erzählt Peter Urban Insider-Geschichten über Künstlerinnen wie Kate Bush oder Joni Mitchell. Er redet über seine Begegnungen und seine Interviews, zum Beispiel mit Udo Lindenberg. Oder erklärt wichtige Fragen wie, warum wird eigentlich Bruce Springsteen immer der Boss genannt? Und hat Yoko Ono wirklich eine Rolle beim Ende der Beatles gespielt? Also, wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören, ich kann es empfehlen. Ihr findet alle Folgen von Urban Pop in der ARD-Audiothek.